Und spätestens, wenn der Lockdown droht, sofort an dem Tag eine Familienkonferenz. Was kann hier wer leisten? Was braucht wer, damit wir uns nicht allzu sehr auf die Nerven gehen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel und freue mich, Sie begrüßen zu dürfen bei unserem Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Heute ist der 21. September und der Herbst naht. Wir beschäftigen uns mit unseren Kernthemen Konfliktcoaching und Mediation und es wird um Konfliktpotenziale gehen, die sich in Pandemiezeiten akut realisieren können und zum Teil im Frühjahr auch schon realisiert haben. Freilich erleben wir auf ganz unterschiedliche Weise diese Pandemie, sowohl geografisch als auch in Abhängigkeit zur Jahreszeit, unseren Berufen oder Professionen sowie natürlich unserer Familien- und auch Bekanntensituation. Insgesamt war im ausgehenden Sommer 2020 die Situation, zumindest in weiten Teilen Deutschlands, ganz gut beruhigt. Doch nun steigen die Zahlen wieder an. Nicht in allen Bundesländern gleichermaßen, aber die Situation führt sich insgesamt wieder enger. Und damit steigen auch die gesellschaftlichen Gefahren, sowohl die gesundheitlichen, gesundheitspolitischen als auch die wirtschaftlichen Gefahren. Welche konkreten Konfliktpotenziale in einer wirtschaftlich stark beschränkten Situation, einer Pandemie oder gar einer Quarantänesituation aufkommen und wie eskalierende Konflikte konkret bearbeitet werden können? Darüber spreche ich heute mit Dr. Jürgen von Oertzen, promovierter Politikwissenschaftler, bundesweit agierender Mediator, vor allem für die Arbeitsfelder Wirtschaft und Arbeitswelt und in Familienmediation. Er ist Begründer und Leiter des Mediationsbüros Einigungshilfe in Karlsruhe und ein wunderbarer Kollege obendrein. Hallo Jürgen von Oertzen.
Danke dir, Sascha. Hallo Sascha.
Jürgen, mit Blick auf den Herbst und Winter, der vor der Tür steht, und auf den Erfahrungen, die du im Frühjahr gemacht hast, auf welche Konfliktherausforderungen müssen wir uns einstellen und wer sollte sich konkret vorbereiten?
Oh, das ist eine große Frage.
Wir gehen Stück für Stück vor.
Genau, ich würde mal vor allem drei Stücke unterscheiden. Familien, zweitens Unternehmen und drittens die Gesellschaft insgesamt, die du ja eben auch schon angesprochen hast. Wo mein Herz besonders schlägt, ist im Bereich der Familien. Ich bin ja nicht nur in der Familienmediation unterwegs, sondern auch in der Beratung. War auch in der Ehe- und Lebensberatung lange Zeit tätig. Und da hatten wir auch mit familiärer Gewalt zu tun. Und nach allem, was ich darüber weiß, erwarte ich, dass das sehr viel mehr war im März und April. Und falls wir wieder in Lockdown kommen oder in starke Beschränkungen, müssen wir wohl damit rechnen, dass das auch wieder sehr viel mehr wird.
Du hast die Erfahrung gemacht, dass in Lockdown-Zeiten, also unter Quarantänesituation, die Familiensituation sich dramatisch verschlimmern und auch gewalttätig werden?
Also natürlich nicht in allen Familien. Aber wir haben in Deutschland ein Problem mit Gewalt in Familien. Und das war im März und April, nach dem, was ich so zum Beispiel von der Polizei gehört habe, sehr viel schlimmer. Und gleichzeitig sind aber die gesellschaftlichen Mechanismen, die davor schützen sollen oder die Kinder schützen sollen, eingeschränkt gewesen. Die Anzeigen wegen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sind um mehr als die Hälfte zurückgegangen, weil die nämlich normalerweise von Schulen und Kindergärten kommen. Und gleichzeitig hat mir eine Polizistin, die hier bei mir war während der Corona-Zeit, berichtet, dass die Fälle, bei denen die Polizei gerufen wird, sehr stark zunehmen. Und das macht mir Sorge. Natürlich gilt das nicht für alle. Andere Familien sind auch im Stress, ohne dass das gleiche Gewalt sich zuspitzen muss. Das, klar, auch in meiner Familie gab es Stress mit der Umstellung darauf, dass die Kinder auf einmal zu Hause sind, die Eltern Homeoffice haben und wie man das alles gleichzeitig bewältigt.
Du bist Vater von zwei Kindern, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Und du hast die Situation angesprochen, dass auf der einen Seite du und auch die Kollegen die Erfahrung gemacht haben, dass die tatsächliche Situation, die Gewaltsituation schlimmer geworden ist, aber die Zahlen zurückgehen, die bei der Polizei eingehen, weil sie nicht mehr eben von der Schule oder der Hortleiterin etc. dann eben gemeldet werden, weil die eben nicht in der Schule sind.
Ja, fast, ja. Also bei der Polizei gehen sie schon ein, einige jedenfalls, also die allerschlimmsten, wenn dann Menschen um Hilfe rufen. Aber das ist ja nur die absolute Spitze des Eisbergs. Da, wo Gewalt chronisch geworden ist oder Verwahrlosung, da sind halt Kindergärten und Schulen ein wichtiger Meldefaktor. Nicht zur Polizei, sondern zum Jugendamt. Und der ist damals halt weggefallen. Aber gut, das ist jetzt ja auch schon Vergangenheit und ich hoffe sehr, dass die Schulen im Wesentlichen offen bleiben können. Mhm. Nichtsdestoweniger ist das alles Stress. Also ja. Der Homeoffice, der jetzt in vielen Fällen ja auch offenbar auf Dauer gestellt wird, wenn ich die Entwicklung richtig verfolge, die Schulen, die eingeschränkt geöffnet sind oder wo die Öffnungszeiten sich so ungünstig überlagern, dass Familien mit mehreren Kindern dann doch sehr viel Betreuungszeit leisten müssen. Und dann nicht zu unterschätzen, die Arbeitslosigkeit oder die drohende Arbeitslosigkeit. Mhm. Wir haben mit dem Kurzarbeitergeld, das jetzt wohl verlängert werden soll, ein Puffer. Wir haben das Insolvenzrecht in einem wichtigen Punkt ausgesetzt in Deutschland. Es ist keine Pflicht zur Insolvenzanmeldung mehr im Moment. Auch das wird verlängert. Das heißt, da schwebt noch was, von dem niemand genau die Übersicht hat, wie viel denn noch auf uns zukommt. Und unabhängig davon, was sich da realisiert an Unternehmenspleiten oder Veränderungen in der Wirtschaft, ist das halt belastend für die, die finanziell davon abhängig sind.
Ja, auch in der akuten Situation. Ich will kurz noch bei dem Thema bleiben, Meldefaktoren, Schule und Kindertagesstätten, dass die wegfallen in der Quarantänesituation. Und ja. Auch wenn es jetzt nicht unmittelbar bevorsteht und auch niemand hofft oder sich wünschen kann, dass das nochmal kommt, gab es oder gibt es für den vielleicht doch nochmal eintretenden Fall Veränderungen oder Maßnahmen, die genau diesen Faktor ersetzen? Kennst du oder hast du aus deiner Praxis dort Erfahrungen gemacht, die du teilen kannst?
Wie man im Falle, dass es zu einer Schulschließung und Kindergartenschließung kommt, das Schlimmste doch vermeiden kann.
Genau, also das im Frühjahr, so wie ich die Situation natürlich auch aus der Entfernung und vom Hörensagen erlebt habe, war jeder doch mal mehr oder weniger zunächst mit sich selbst beschäftigt, als die Schulen geschlossen haben, die Lehrer schauten, wie sie digitalisiert da einen Schritt nach vorne kommen. Und hat sich keiner drum gekümmert und über die Situation in den Familien zu Hause. Würde das sich wiederholen oder würden Lehrer, Kindertagesstätten, Betreuerinnen und Betreuer das anders angehen aufgrund des Wissens, oh okay, die Situation ist dramatischer dann zu Hause für die Kinder und der Meldefaktor muss irgendwie ersetzt werden, der weggefallen ist.
Das sind super interessante Überlegungen. Soweit bin ich da nicht eingestiegen. Ich bin da ja nicht für den formalen Meldeweg nicht der Experte. Kindergärten können nichts melden, was sie nicht beobachten, ist klar. Was wir als Gesellschaft tun können, ist wenigstens gewisse Maßnahmen, die ich jetzt als überschießend wahrgenommen habe im Nachhinein, auf die zu verzichten, zum Beispiel die Schließung der Spielplätze. Das ist, glaube ich, was nach heutigem Wissensstand nicht nötig war. Und einen großen Entlastungsfaktor bringen kann, dass die Kinder einen Ort haben draußen, wo sie hin können. Die können das auch im Winter. Und ja, das wäre wichtig, das wäre, was mir einfällt. Wie das politisch, also von den Meldeabläufen her zu regeln ist, da wäre interessant, mal einen Sozialbürgermeister oder so zu fragen. Da sehe ich mich gerade nicht als Expert.
Ja, also war jetzt genau die Überlegung, was können Kindertagesstättenleiter tun, wenn die Kinder halt nicht mehr in den Kindergarten kommen, sondern zu Hause bleiben, aber wissen, dass die Situation ja dadurch nicht besser wird, sondern gibt es dann Modelle, gibt es Konzepte des Kontaktaufnehmens, des aktiven Hinterhergehens und Kontaktaufnehmen.
Auch die aufsuchende Familienhilfe, die du jetzt ansprichst im Grunde, ist natürlich im Lockdown nicht möglich gewesen, wie so viele soziale Maßnahmen, die wir haben, die auch unsere Gesellschaft zusammenhalten und wichtig sind. Was Kindergärten tun können, ist Prävention. Also ich habe zum Beispiel von Kindergarten jede Woche einen Rundbrief erhalten, in dem diverse Vorschläge waren, was man machen kann mit den Kindern. Sehr konkrete mit Bastelanleitung und allem. Und wir haben auch zeitweise Zoom-Meetings gehabt. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwer zu organisieren mit den Kindergartenkindern. Die haben keine große Durchhaltekraft da. Aber die Erzieher haben sich gefreut, sich mal wieder zu sehen.
Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Und hilft dann auch dort nochmal Motivation zu halten oder sogar zu steigern, ne? Und sich da nochmal gegenseitig zu unterstützen.
Was wir allerdings machen können als Gesellschaft, jetzt wo ich darüber nachdenke, ist zum Beispiel Hilfetelefonnummern sehr prominent bekannt zu geben. Im Moment plakatieren hier bei uns in Karlsruhe die Frauenhäuser, glaube ich, oder eine andere Organisation, die auf häusliche Gewalt aufmerksam macht. Es gibt ja diverse Telefonnummern von der Seelsorge, auch von unserem Verband, vom Mediationsverband, Bundesverband Mediation gibt es eine Konflikthotline, die auch für solche Fälle gedacht ist.
Ja, das werden wir mit aufnehmen in den Shownotes, ist eine gute Idee auch. Mhm.
Die auch wissen, wohin sie weiterleiten können, wenn es wirklich schlimme Fälle sind. Wo ich eigentlich lieber das Augenmerk drauf lenken würde, ist die Prävention. Also wie können wir eine angespannte Situation, die ja immer noch ist, mit dieser Hintergrundangst vor Corona und der Hintergrundangst vielleicht vor Arbeitsplatzverlust und so weiter.
Genau, und jetzt kommende kalte, mehr oder weniger kalte Jahreszeit, wo die Prognosen ja dann wieder schlechter werden. Genau, in der Situation sind wir gerade.
Genau, und sich da als Familie zusammenzusetzen und zu überlegen, wie kriegen wir es hin, vielleicht noch besser als im März und April, wenn wir nicht beliebig viele Freunde sehen dürfen. Und spätestens, wenn der Lockdown droht, sofort an dem Tag eine Familienkonferenz. Was kann hier wer leisten, was braucht wer, damit wir uns nicht allzu sehr auf die Nerven gehen, sondern wer weiß, vielleicht kann man ja auch was rausziehen an neuen Begegnungen zwischen Familienmitgliedern.
Hast du einen Tipp oder zwei Tipps, die für so eine Familienkonferenz wichtig sind? Das klingt ja eher nach einer Zusammenkunft auf Augenhöhe statt einer Ansage der Älteren an die Jüngeren.
Ja, mein Erziehungsstil ist, wo immer es möglich ist, Augenhöhe herzustellen. Aber selbst wer das anders sieht und da ein stärker hierarchisches Erziehungsbild hat, muss doch daran interessiert sein, zumindest zu erfahren, was die Kinder brauchen. Auch die Kleinen, auch 4- und 5-Jährige können das sagen, um dann einen Plan zu machen, wie man dem entgegenkommen kann. Mhm. Für mich hat es sich bewährt, einen richtigen Stundenplan zu haben. Wir hatten da für die 7 Tage der Woche 3 Felder, Vormittag, Nachmittag, Abend. Da wurde eingetragen, welches Elternteil oder welcher sonstige Bezugsperson für unsere Kleinste zuständig ist. Manchmal auch, was da passiert. Und meine Frau und ich haben versucht, weit im Vorwege zu regeln, wer an welchem Tag zu welcher Zeit arbeiten darf, sozusagen.
So dass für jeden transparent war, wer ist wann da, wer ist wie zuständig und worauf können wir uns einstellen.
Genau. Und wenn ich gerade schreckliche Langeweile habe als Kind, kann ich auf dem Plan nachgucken, wann wieder jemand da ist für mich. Und dann ist die Langeweile leichter zu ertragen. Das Miteinander reden ist immer der Schlüssel, ne? Aber wem sage ich das, Sascha? Das weißt du ja genauso gut wie ich.
Ja, ich rede auch momentan gerne mit dir darüber. Und auch der Podcast hat natürlich genau diesen Anlass, ne? Dass das Reden und Zuhören zu nutzen in den Zeiten, wo wir uns nicht sehen können, ne? Sondern aufgrund nicht nur der Entfernung, sondern auch der Zeiten, das doch eingeschränkt ist. Jürgen, ich würde zum zweiten Punkt kommen oder zum zweiten Thema, das du ja auch schon angenannt hattest, Unternehmen. Was für Erfahrungen gibt es aus dem Frühjahr, worauf jetzt die Unternehmen sich stützen können, wobei ja oftmals die Situation jetzt angespannter ist, ne? Die ersten Puffer sind schon aufgebraucht und angerissen und die Aussicht, jetzt nochmal mit dem Wissen, was tatsächlich passieren kann in einem Lockdown, macht die Sache nicht einfacher, nicht in jeder Hinsicht.
Ja, teils so, teils so. Ne? Dafür hat man jetzt ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ich hoffe, dass die Unternehmen das nutzen. Also mein Eindruck ist vor allem, dass die Wirtschaft insgesamt sich doch in beeindruckender Geschwindigkeit umgestellt hat, wie schnell es möglich war, die Ausrüstung zu bekommen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice zu entlassen, wie schnell auch Lieferketten zum Beispiel repariert werden konnten, die durch Corona beeinträchtigt waren. Das fand ich schon eindrucksvoll. Und gleichzeitig schwingt da eine Traurigkeit mit, dass die kulturelle Entwicklung natürlich nicht so schnell mithält.
Die organisationskulturelle Entwicklung oder welche, meinst du die Kulturszene?
Genau. Nee, ja, die auch, da hast du auch recht. Ja, da war ich jetzt gerade im Gedanken nicht, aber die auch. Das ist schwieriger online zu stellen, ja. Ich meinte jetzt innerhalb der Unternehmen, dass ein Homeoffice halt dadurch, dass ich einen guten Rechner zu Hause habe, noch nicht fertig geregelt ist.
Wenn der Rechner da ist. Also das heißt, vielleicht gibst du kurz einen Einblick, welche Art von Unternehmen du vor Augen hast. Das klingt doch eher danach mit viel Schreibtischarbeitern.
Ja, jetzt war ich bei dem Gros der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland, die ja am Schreibtisch arbeiten, die technisch relativ gut an den heimischen Schreibtisch verschoben werden können von den Unternehmen.
Also Wissensarbeiter.
Ja, Wissensarbeiter, aber auch Sekretariatsarbeiten habe ich, soweit ich das sehen kann, sind vielfach auch jetzt zu Hause ausgelagert worden. Und dabei wird halt oft übersehen, dass damit das Problem noch nicht gelöst ist. Es muss auch geguckt werden, wie zum Beispiel Pausenzeitenregelungen sind, wie zum Beispiel das Gespräch in der Kaffeeküche ersetzt werden kann. Das kommt in keinem Businessplan vor, aber ist doch, je größer das Unternehmen wird, desto wichtiger, dieser Austausch von Informationen, die nicht geregelt sind.
Mhm. Und mehr als nur den Videocall, das Videomeeting 5 Minuten länger gehen zu lassen, sondern Überlegungen, die auch jenseits der Videomeetings solch zwischenzeitigen Gespräche erlauben.
Ja, wobei, das ist schon höhere Kunst. Also die Einsicht, dass es gut ist, Videomeetings 10 Minuten früher zu beginnen und 10 Minuten später zu enden. Vielleicht, wenn eine starke Hierarchie dabei ist, in einem Fall mit, in einem Fall ohne Chef oder so. Also Zeiten, wo die Arbeitenden sich treffen, ohne Tagesordnung. Das ist ganz wichtig und nicht so einfach.
Woran scheitert es deiner Erfahrung nach oftmals?
Dass man sich verabreden muss. Ich verabrede mich ja nicht mit dir, dass wir uns zufällig in der Küche treffen, sondern wir treffen uns einfach zufällig. Oder ich kann mal vorsichtig bei dir an der Bürotür klopfen vor Ort und gucken, ob du gerade Zeit hast oder nicht. Ja, wenn ich dich aber anrufe, dann ist es schon, das ist schon ein Schritt, das ist schon ein Formalisierungsgrad. Dann fragst du mit einiger Berechtigung, was kann ich für dich tun? Und es wird nicht nur gerade mal eine Minute ums Wetter gehen. Und diese Gespräche ums Wetter, die sind so wichtig. Also die Smalltalk-Gespräche, wie geht's deinem Kind? All diese Dinge, die müssen organisiert werden. Und
ja, wie lässt sich das sozusagen, wie lässt sich der Zufall organisieren, der in der Küche...
Genau. Genau. Also zufällig das Zoom-Meeting vorher zu öffnen und später zu schließen und das auch zu sagen. Der Chef toleriert es nicht nur, sondern er findet das sogar richtig, dass man auch ein paar Minuten ohne Tagesordnung miteinander spricht. Das ist da, glaube ich, wie immer bei kulturellen Sachen, haben da die Vorgesetzten eine wichtige Vorbildfunktion. Oder warum nicht auch einmal als Vorgesetzter einmal die Woche bei jedem Teammitglied anrufen, ohne konkreten Anlass, sondern nur um mal zu gucken, wie die Sachlage gerade ist. Nee, eben nicht die Sachlage, sondern die Gefühlslage oder die private Situation und ob überhaupt das klappt, dass man die Tür zumachen kann oder ob man parallel auf die Kinder achten muss.
Einfach mal anrufen. Ich meine, da werden viele Arbeitnehmer aufschrecken und vielleicht auch Arbeitgeber sich fragen, was, darf ich den einfach privat zu Hause anrufen? Da ist ja jetzt natürlich die veränderte Situation. Das ist nicht mehr diese Privatheit wie früher, wenn der Arbeitsplatz halt im Betrieb ist. Kennst du die Erfahrung auch? Also ich meine, dass das ein echter Wandel wäre, wenn der Arbeitgeber einfach zu Hause anruft. Und einige würden sich dagegen auch wehren. Also das ist, glaube ich, auch durchaus rechtlich in bestimmten Arbeitssituationen mehr als bedenklich, weil natürlich die Fragezeichen aufkommen können. Überwacht er mich jetzt? Wollt er wissen, dass ich zu Hause bin?
Ja, ich wollte nicht vorschlagen, dass man um 2 Uhr nachts anruft.
Genau, nee, das glaube ich. Aber diese Paradoxien kommen ja jetzt auf, ne? Dass man gut gemeint ist ja der typische Konflikt, ne? Es war gut gemeint und die Wirkungen waren fatal, eskalierend. Und dann stehen die ganzen Betriebsräte bei den Arbeitgebern auf der Matte, weil die einfach mal zu Hause angerufen haben, obwohl die Absicht ja gut ist und auch jeder das. Also, ne, auch sich ja auch wünscht, diese Beachtung und Achtsamkeit, aber es gibt eben diesen zwischenzeitigen Detailteufel. Warum ruft mich mein Chef zu Hause an?
Ja. Also sollte der Chef das wohl dazu sagen, warum er das tut. Mhm. Das größere Problem da, was du jetzt ansprichst an diesem Beispiel, ist die Trennung von Beruf und Privat. Solange ich im Homeoffice arbeite, ist das ja nicht mehr nur mein Privatraum, sondern es ist auch mein Arbeitsplatz. Und dass mich mein Chef am Arbeitsplatz anruft, ist jetzt ja nicht so außergewöhnlich. Wo also ist die Grenze, wenn sie nicht mehr an der Adresse festzumachen ist? Vielleicht gibt es zeitliche Grenzen. Bei vielen Berufen ist das ja möglich. Ja? Von 9 bis 18 Uhr ist Arbeitszeit oder weiß ich nicht, von 8 bis 15 Uhr oder wie auch immer. Vielleicht über 2 Telefonnummern. Chefs dürfen zwar auf der Dienstnummer anrufen, aber nicht auf der Privatnummer. Ich kann es dir nicht sagen, was da die Ideallösung ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Trennung zwischen Privat und Beruf brauchen, die von den Chefs dann natürlich, also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso, beachtet wird. Und wenn sie halt nicht mehr über den Ort sein kann, dann brauchen wir eine andere Trennung. Und da muss vielleicht auch jedes Unternehmen oder womöglich noch jede Abteilung ihre Lösung finden.
Ja, ich hab das unter dem Stichwort kennengelernt, Entgrenzung der Arbeit. Und immer im Rahmen zum Beispiel von Digitalisierungsprojekten oder auch sei es einfach nur das Smartphone oder früher das Handy in der Hand des Arbeitnehmers, das sofort für den Arbeitgeber natürlich auch eine Kontrollmöglichkeit ist und nicht nur eine Kontaktmöglichkeit. Und in diesem Kontext war Entgrenzung der Arbeit immer so ein Ausgreifen der Arbeit in das Privatleben. Und das ist jetzt, wenn jetzt der Küchentisch oder wer einen eigenen Schreibtisch hat für seine private Autorenschaft von Romancier oder wer auch immer oder was ja auch immer privat geschrieben wird, jetzt plötzlich ist es der Arbeitsplatz, ist das natürlich schon eine enorme Entgrenzung und wird auch sicherlich arg beäugt von Betriebsräten, von sehr achtsamen Personalern, dass das halt auch seine Grenzen hat. Aber die gute Absicht kann ich total nachvollziehen und ist auch ja wirklich nötig. Wir müssen das Zwischenzahlige, ne, das Wertschätzung und Achtsamkeit steigern, eben das erfordert in solchen Homeoffices schlichtweg eine Entgrenzung der Trennung von Beruf und Privat. Das scheint mir ein richtiges Dilemma zu sein, vor dem da selbst, also vor dem Arbeitgeber stehen und Arbeitgeberinnen, die es gut meinen, ne, und denen jetzt da die nicht einfach so anrufen können, wenn sie das befürchten müssen.
Und würde da die Verabredung, also gesetzt den Fall, ich wäre dein Chef, ich erwarte, dass ich Sie auf Ihrer Dienstnummer immer anrufen darf und wenn Sie gerade Privatzeit haben, bitte ich Sie, das Handy abzuschalten und dann laufe ich halt auf die Mailbox und Sie gucken es an, wenn Sie am nächsten Morgen zur Arbeit kommen. Die Verabredung würde dann halt eine technische Grenze ziehen zwischen Beruf und Privatleben. Eine zeitliche Grenze ist möglich, um die Entgrenzung im Räumlichen, die wir haben, aufzufangen. Das Schlimme ist nur, wenn die Entgrenzung gewollt ist, wenn Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen die Vorstellung haben, dass das so richtig wäre, dass sie möglichst viel von ihren Mitarbeitenden brauchen. Aber dann ist es kein Problem von Corona und Quarantäne, sondern ein allgemeines gesellschaftliches.
Ja, ja, und mir scheint keine generelle Lösung für alle Betriebe, Firmen, Organisationseinheiten sinnvoll zu sein. Also dafür ist die Organisationswelt viel zu unterschiedlich. Ich kann einem Produktionsmitarbeiter in einem Industriebetrieb, der privat halt wirklich privat ist und es auch nicht, ne, kein wirkliches Homeoffice geben kann, da sind solche Regelungen, Überlegungen eher drittrangig. Und ja, andere richtig. Berufe sind da viel stärker gefordert und auch mit neuen Konzepten sozusagen anzugehen, weil die alten da nicht tragen. Und eine Sache hast du ja auch angesprochen, technische Voraussetzungen. Ne? Also, wie kann Trennung hergestellt werden und Entgrenzung in Grenzen gehalten werden? Das ist manchmal auch eine Frage einfach der Technik. Also habe ich ein oder zwei Telefone? Kann ich eins ausschalten? Kann ich das andere aber aktiv lassen, weil es eben auch meine Privatwelt betrifft?
Genau. Und da, wo Menschen in der Lage und bereit sind, für sich zu sorgen, funktioniert das auch. Gleichzeitig bin ich den Betriebsräten oder dem Gesetzgeber auch sehr dankbar, wenn die ein Auge drauf haben, dass es da Grenzen gibt. Wenn die Fleischerei-Mitarbeiter kaum ins Homeoffice können und auch alle anderen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, da nicht wirklich einschlägig sind, dann bedarf es halt eines Gesetzgebers und eines Betriebsrats oder wenigstens einer anderen Form von Mitarbeitervertretung, die da schützend und mit Regeln, die dann auch für alle gelten müssen, eingreifen. Und je mehr Freiheit da möglich bleibt, dass die Unternehmen Einzelregelungen finden, desto besser. Und je selbstbewusster und gebildeter wahrscheinlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind, desto eher können sie selber was organisieren. Aber es bleibt doch immer auch ein Teil, für den wir als Gesellschaft insgesamt verantwortlich bleiben.
Ja, zu dem Teil würde ich auch jetzt gleich überleiten, den gesellschaftspolitischen Bereich, den du noch als dritten Punkt genannt hattest.
Wenn du erlaubst, dass ich noch einen Nachtrag mache zu den Unternehmen. Ich möchte nämlich, es ist mir wichtig, dass wir auch die Corona, selbst den Lockdown, nicht nur unter kritischen Gesichtspunkten, nicht nur als Herausforderung sehen. Das kann auch sein Gutes haben. Also wir können wenigstens versuchen, das Beste daraus zu machen und die Zeit zu nutzen. Ich habe zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo ich weniger Aufträge hatte, im März, April, aber auch danach noch, intensiver an meinem nächsten Buchprojekt gearbeitet.
Wow, und okay, da bin ich jetzt ganz Ohr, Jürgen.
Beim Buchprojekt bist du ganz Ohr?
Ja, genau.
Ja, das wird ein Lehrbuch zur humanistischen Mediation, also der Versuch, Mediation darzustellen, systematisch abgeleitet aus einem Menschenbild. Und auch für Unternehmen gilt das, man kann diese Zeit auch nutzen zur Neuaufstellung. Und wenn das Team halt gerade weniger Aufträge hat, so bedauerlich das ist, ist Marketing nicht das Einzige, in das man investieren kann. Man kann die Zeit auch nutzen, um mal in Klausur zu gehen. In der Hoffnung natürlich, sich danach umso besser aufzustellen für die Zeit, wenn wieder Aufträge kommen.
Also Quarantänezeiten sind Zeiten des Anlaufnehmens, der Standortbestimmung und wie geht's dann wieder los? Also wie gehen wir wieder los, wenn es losgehen kann? Und du hast die Zeit genutzt für ein Buch, also für das Bearbeiten eines Buches, humanistische Mediation. Das habe ich mir jetzt gleich mal notiert, da werden wir mal eine extra Episode drauf machen. Ja.
Gerne.
Welchen Zeithorizont hast du denn angepeilt oder ist dir deutlich geworden, oh, da braucht es doch noch ein bisschen Zeit?
Also für dieses Buchprojekt habe ich eine oberste Regel, dass ich nur dran arbeite, wenn ich gerade Lust dazu habe. Und das bedeutet, dass ich keinen Zeithorizont gesetzt habe. Im Kern ist das eine kreative Aufgabe, zumindest erstmal, bis der erste Entwurf der Texte ist. Und da ist es mir ganz wichtig, dass das keinen zusätzlichen Stress macht. Und solange ich viele Aufträge habe, viele Menschen oder Unternehmen Unterstützung suchen oder Mediationsausbildung mich beansprucht, bin ich auch glücklich. Das ist mein Kerngeschäft. Aber wenn halt Zeit übrig ist, dann muss ich, dann will ich die nicht nur darauf verwenden, mich zu grämen, so nötig das auch ist, ja, vielleicht ein bisschen Trauerarbeit sozusagen zu leisten, dass jetzt dieses Geschäftsjahr für viele nicht so lief wie gehofft, sondern ich will auch die Zeit nutzen, um was Produktives zu machen. Und da ist natürlich zum Beispiel jetzt für mich dieses Buchprojekt eine gute Sache und für andere vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, was man da alles machen könnte. Ein Fasten, eine Fastenzeit, eine Schweigezeit, eine Zeit, hier eben eine Teamklausur, nochmal zu überlegen, für das Unternehmen insgesamt, ist dies der Moment, um auf agile Methoden umzustellen?
Ja, ich kenne Leute, die haben einen Podcast gestartet.
Ehrlich?
Ja, das ist reiner Zufall, dass es in dieser Zeit stattgefunden hat.
Das ist auf jeden Fall schon mal was Gutes, was dabei rausgekommen ist.
Das brauchte seine Zeit, sich da in die Technik einzuarbeiten. Und ja, dieser hier ist ja seit dem Juni diesen Jahres aktiv. Und da kann man sich dann ausrechnen, okay, das braucht schon wirklich Zeit. Und das kann ich schon im Nachgang so sagen, ohne diese veränderte Dramatik im Frühjahr würden wir jetzt hier so nicht sprechen und das aufzeichnen, da würden wir wahrscheinlich einfach nur telefonieren, was ja auch immer ganz gut ist. Aber so hat es eben auch was für sich und bin jetzt auch sehr froh, dass ich das so angegangen bin, weil es immer sehr interessant ist. Und was auch noch interessant ist, und ich komme dazu, um die Hörer, aber auch mich nicht länger damit zu strapazieren, den gesellschaftlichen Bereich, den dritten Bereich, wo du Erfahrung gemacht hast und du bist, wenn ich das richtig erfahren oder mitbekommen habe, ja dann auch noch intensiver in gesellschaftspolitisches Engagement eingestiegen.
Genau, das war auch eine Sache, die ich gemacht habe, als ein bisschen Zeit übrig war und ich mich gleichzeitig darüber geärgert habe, dass die Politik nicht so schnell auf Corona reagiert hat, wie ich mir das wünschen würde. Aktuell ärgere ich mich wieder, denn der Anstieg der Fallzahlen jetzt hat nichts mit dem Winter zu tun, sondern ist gut voraussehbar gewesen, schon seit Juni. Die Winterproblematik kommt erst noch zusätzlich später. Und das hat mich veranlasst, in die Politik einzusteigen. Und gleichzeitig ist die Politik sozusagen mir auch entgegengekommen, weil meine Partei, das sind die Grünen, wahrscheinlich wie alle anderen Parteien auch, viele Veranstaltungen jetzt online durchgeführt hat und dadurch auch die Einstiegsschwelle geringer war. Also ich kann nur jeden ermutigen, mal zu gucken, ob bei den Parteien, die für ihn oder sie in Frage kommen, Online-Veranstaltungen sind, wo man sich sozusagen heimlich mal reinklicken kann, um mal zu gucken, wie Politik real läuft.
Wie ist das als medierender Politikwissenschaftler in der Politik, also wo es ja um Diskussion geht, um das bessere Argument, dass die Argumentationskette enger geschmiedet werden muss als die des politischen Gegners oder Mitstreiters? Und dann als Politikwissenschaftler, die ja ohnehin einen speziellen Ruf genießen in der Politik, bei den Praktikern, und dann noch als Mediator. Das ist doch ein Clash der Argument- und Debattenkultur.
Ja, bestimmt. Aber so weit bin ich noch gar nicht. Als Politikwissenschaftler war ich Experte für Abgeordnete auf Bundes- und Landesebene. Jetzt gerade bin ich aktiv nur in den alleruntersten Fachgremien meiner Partei.
An der Basis.
An der Basis, genau, eins nach dem anderen. Und da ist mehr die mediative Seite interessant. Ich glaube, es tut der Politik gut, wenn mehr Leute hineinkommen, die auch zuhören und nicht nur, wie du gerade sagtest, Argumentationsketten schmieden. Das ist natürlich auch wichtig. Aber erst mal gucken, was da ist und wo wer was braucht oder welches Anliegen da jemand hat. Und das zusammenzuführen unter einer gemeinsamen Grundverständnis von der Welt, wie sie die Parteien versuchen zu bieten. Ich muss dir sagen, das macht Spaß.
Das glaube ich. Ich bin nicht unbefleckt.
Entgegen meiner Erwartung bin ich auch relativ schnell, habe ich das Gefühl von Wirksamkeit gehabt. Also ich bin noch nicht Bundeskanzler, ist klar. Aber ich habe in einzelnen Gesprächen die Gedanken, die ich mir im Laufe der Zeit so gemacht hatte, früher bis dahin, einbringen können. Und die haben Eingang gefunden in gewisse Formulierungen im Wahlprogramm. Das ist ein gutes Gefühl. Und wenn ich sehe, wie dramatisch die Entwicklung ist bei Menschen, die sich völlig ausgeliefert und hilflos fühlen und dann zu nicht rationalen Erklärungsmythen neigen und damit unsere Gesellschaft gefährden. Da kann ich nur ermuntern, ja, mischt euch ein. Nicht mit Anti-Demos gegen irgendwas, sondern mit der etwas weniger auffälligen, bisschen stilleren, vielleicht auch mühsameren Arbeit in den einzelnen fachlichen Gremien. Es müssen ja nicht Parteien sein. Ein Weg, was weiß ich, für mich wäre zum Beispiel auch Elternvertretung, Schulelternbeirat, Landeselternbeirat. Das sind auch politische Gremien, halt fachbezogen. Und da können wir was bewirken. Und ich glaube, das Gefühl ist wichtig. Mhm.
Was ist aus deiner Einschätzung geworden, die ich so jetzt vernommen habe, als von außen stehender, interessierter Beobachter? Das geht mir zu langsam mit der Politik, die müssen schneller reagieren. Hat das ein plastischeres Bild bekommen, als du sozusagen mitwirkst, wie das läuft? Ein realistischeres Bild? Oder ist es nach wie vor so und du bist zufrieden, dass du jetzt den Schritt gewagt hast, weil du merkst, dadurch geht vielleicht doch für dich gefühlt zumindest einiges zügiger?
Tja, da bin ich hin und her gerissen, weißt du? Neulich hat mich ein Freund im Gespräch auf den Widerspruch geführt, dass ich zwar verstehe, dass wir alle einen Moment brauchten, um uns auf Corona einzustellen und dass es da diverse Ruckel gab, dass ich es aber der Politik nicht zugestehe, 4 Wochen zu brauchen, um zu begreifen, dass wir einen Lockdown brauchen. Mhm. müsste ich das dann nicht auch der Politik zugestehen, wenn ich es mir selbst und meinen Freunden und sogar auch meinen Geschäftspartnern und so weiter zugestehe? Ich glaube, das ist gut, wenn wir anspruchsvoll bleiben. Ja, und ich möchte mich daran auch messen lassen, wenn ich für irgendwas Verantwortung tragen werde, irgendwann vielleicht. Es geht mir wieder zu langsam. Wenn ich dir ein Beispiel geben darf, die baden-württembergische Landesregierung gibt jeden Tag die neuen Corona-Zahlen heraus über Threema. Und die waren ab April immer formuliert als, es gibt jetzt noch so und so viel Infizierte, weil die Zahlen ja zurückgingen. Seit Anfang Juni steigen die Zahlen wieder in Baden-Württemberg relativ kontinuierlich. Und die Presseerklärung enthielt immer noch das Wort, es sind noch so und so viele, aber es waren steigende Zahlen. Es ist nur ein Symbol, dieses eine Wort. Ja? Das haben sie erst irgendwie im August ersetzt. Jetzt steht da, es sind wieder so und so viele Fälle. Aber das ist für mich ein Symbol dafür, dass auch in der Politik die niedrigen Fallzahlen im Blick waren, anstatt, was richtig gewesen wäre, die Reproduktionszahl. Also die Frage, ob es steigt oder sinkt. Solange die Zahlen steigen, haben wir zu wenig oder die falschen Quarantänemaßnahmen oder Schutzmaßnahmen. Und jetzt wird darüber nachgedacht. Und das ist mir zu langsam. Da würde ich gern was dran ändern. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch so sehe, wenn ich selber der Verantwortungstragende wäre und Tausende von Interessen gleichzeitig abwägen müsste.
Ja, das scheint mir, also das Beispiel scheint mir auch ein Dilemma oder eine Paradoxie zu offenbaren. Ne? Man will nicht hoffen, dass da einer händisch das eintippt und die Nachricht lossendet und das erst nach Wochen ändert. Aber wenn es digital geschieht, dann ist es ja schon fortschrittlich oder automatisch, algorithmisch. Aber dann muss man das eben mit einbauen. Und das wiederum kann dauern, ja. Dauert
das
tatsächlich.
Das ist nur ein Symbol. Ja, aber auch die öffentliche Diskussion war ja im Juni, im Juli, im August immer noch, wie gut die Zahlen sind, niedrig. Anstatt zu gucken, dass die niedrigen Zahlen steigen. Wenn du mal irgendwann einen Podcast über Schule machen willst, ja, an dieser Stelle würde sozusagen die Diskussion anschließen über den Matheunterricht in der Schule. Müssen wir lernen, was die Ableitung von x² ist, wo fast alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten durch mussten? Oder wäre es nicht wichtiger, dass die Schüler begreifen, den Unterschied zwischen einer Zahl und ihrer Veränderung? Also was mathematisch die Ableitung wäre.
Wow, das klingt schon nach Mathematikphilosophie.
Das ist ganz, ganz praktische Frage des Stoffplans für die Schulen.
Praktische Philosophie. Aber da holen wir uns einen Mathematiker dazu. Da habe ich schon jemanden im Kopf.
Jemand hat mal gesagt, praktische Philosophie, das sei die Politik. Ich glaube, war es Aristoteles? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber das habe ich mir gemerkt. Ja.
Okay. Eine letzte Frage zum Abschluss, Jürgen. Was bleibt dir aus dem Frühjahr an Erfahrungen als Konfliktberaterin in guter Erinnerung, in positive Erinnerung, mit dem du jetzt gut auch in den Herbst und Winter gehst?
Was mich wirklich gefreut hat und immer noch freut, ist, wie unsere Szene im weitesten Sinne, wie viel Hilfsangebote sie kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die Hotline des Bundesverbands, meine eigene Hotline, aber auch es gibt ein großes Coaching-Institut, das professionelles Coaching bis zu 3 Sitzungen kostenlos zur Verfügung stellt. Es ist immer noch so, das Angebot steht immer noch. Wie viel Hilfe da auf einmal kostenlos zu haben war, das fand ich echt schön zu sehen. Da war ein Stück Solidarität, nicht kommerziell ausgerichtete Solidarität, die mich ein Stück weit trägt.
Sehr schön. Jürgen von Uerzen, vielen Dank. Das war hochinteressant, Einblick in deine Arbeit, in deine Erfahrungen bekommen zu haben. Und ich wünsche dir alles Gute für das, was kommt in Politik, Familie und aber auch in Mediation und auch Mediationsausbildungen. Denn du bist ja auch Ausbilder für Mediation. Und dafür drücke ich die Daumen.
Danke dir. Und ebenso auch für dich und nicht nur deinen Podcast, sondern auch speziell deine Mediationsaktivitäten.
Komm gut durch die Zeit. Wir sehen uns bald in Leipzig.
Genau. Ja.
Bis dahin, Jürgen. Alles Gute.
Ciao.
Ciao. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Episode mehr verpassen wollen von diesem Podcast, dann abonnieren Sie ihn doch einfach und vergessen nicht, dabei Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass es diesen Podcast gibt zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Ich verabschiede mich mit besten Grüßen und wünsche ein gutes durch die Zeit kommen, das, was jetzt im Winter und Herbst so auf uns wartet. Auf Wiederhören.